Mut zum Glauben. Mit den Pfarrern meines früheren Schondorfer Kirchenbezirks habe ich den letzten Pfarrkonvent, sind die Pfarrer immer ein paar Tage, zusammen, um etwas Neues zu lernen, in Hamburg. Das ist neben Basel die deutschsprachige Stadt, die am meisten von der Kirche entfremdet ist. Über 50% sind aus der Kirche ausgetreten. Und wir haben dort einiges kennengelernt, was die Heilsarmee versucht, die Freie Evangelische Gemeinde, die Landeskirche auch mit dem Evangelisationsprojekt anfangen. Und wir haben den alten Landesbischof Dr. Wölber eingeladen gehabt, der inzwischen daheim ist beim Herrn. Ein schwer kranker Mann, und er hat uns schwäbischen Pfarrern gesagt, erzählen Sie nicht so viel von dem, was ohnehin schon in der Zeitung steht. Die ganzen Fragen von Frieden, Gerechtigkeit, bemühen sich edle Menschen. Sonst sieht die Kirche alt aus. Das wird alles viel aktueller schon in der Zeitung verhandelt. Aber, und dann hat er uns beschwörend angeschaut, dieser nüchterne Hamburger, machen Sie Menschen Mut zum Glauben. Und machen Sie den Menschen Mut zu einer Hoffnung, die in Gott gegründet ist. Und das soll uns in den drei Abenden beschäftigen, Mut zum Glauben. Denn eigentlich ist ja merkwürdig, wir leben in einem gläubigen Volk, nicht wahr? Um uns herum sind lauter tiefgläubige Menschen. Manche Christen bestreiten das. Aber sie ahnen nicht, wie die Menschen um uns herum an Gott glauben. Sie können die Umfragen starten, wo sie wollen, ob mit Infas oder mit Gallup-Institut in London. Sie kommen immer auf selbe Ergebnis. In ganz Europa glauben über 90% der Menschen an Gott. Ja, natürlich. Die Älteren unter uns, die müssten es manchmal den jungen Leuten erzählen, wenn in der Zeit von Adolf Hitler Menschen aus der Kirche ausgetreten sind, es gab ja so eine Propaganda der Partei, man soll aus der Kirche austreten, wenn man Staatsdienst war, dann stand nachher im Pass und in den persönlichen Formularen bei Religionszugehörigkeit nicht Gedankenstrich, sondern GGL. Das war die Abkürzung für gottgläubig. Wenn einer nicht evangelisch und nicht katholisch und nicht neuapostolisch war, sondern überhaupt nirgends hingehörte, war er gottgläubig. An Gott hat er natürlich geglaubt, aber nicht an die Pfaffen, nicht? Sogar der Adolf Hitler hat fast in jeder Rede von der Vorsehung gesprochen, nachher vom Allmächtigen und vom Herrgott. Das dürfen Sie den Menschen nicht so schnell wegnehmen, dass sie an Gott glauben. Zu mir hat mal ein Konfirmandenvater gesagt, ich glaube an Gott, ich glaube sogar an Konfirmation. An was der geglaubt hat, weiß ich nicht, aber sicher, dass die Konfirmation für seinen bösen Jungen Wert hat oder sowas. Aber dass man Gott glaubt, ist doch ganz klar. Und wir sollten das nicht so rasch wegwischen. Sogar der große Philosoph der französischen Aufklärung, Jean-Jacques Rousseau, hat gesagt, wir sollten unter uns das nie bestreiten wollen, dass jeder von uns, und das war mitten in der schrecklichen französischen Revolution und Aufklärung, wir sollten es nicht bestreiten wollen, dass jeder Mensch irgendwie an ein göttliches Wesen glaubt. irgendwie, wer das ist, was er will, wie er zu uns steht, das lassen wir mal offen, aber jeder glaubt, dass es Gott gibt. Jetzt wird das manchmal lächerlich gemacht. Und man sagt, na ja, die glauben an Gott. So wie sie im Puzzlespiel, Schwaben sagen Putzle dazu, wissen Sie was, ich mit den 1000 Stückchen da, nicht? Von Ravensburg kommen die auch noch meistens. Wenn man das zusammenfügt, das Allerschwierigste ist, wenn ein Stück mehr dabei ist, fast meistens noch schlimmer der Himmel, nicht? Da hat man 800 blaue Stückchen und soll die zusammenfinden, nicht? Und man ist überglücklich, wenn man am Schluss den Himmel fertig hat. Jetzt ist gut. Es gibt keiner auf. Er könnte ja auch sagen, also Entschuldigung, es bleibt mir gestohlen, ist mir egal. Na, es muss das letzte Himmelstück zusammenpassen. Und so sagen manche Leute, ja, die glauben eben an Gott, damit ihr Weltbild, das mit lauter kleinen Stückchen zusammengesetzt ist, mein Beruf, meine Kinder, meine Frau, mein Leben, mein Urlaub, dass da auch noch der Himmel richtig reinpasst. Ich glaube es nicht. Manche machen es lächerlich und sagen, die glauben an Gott, wie sie glauben, dass es den Kilimanjaro in Afrika gibt. Aber sie waren noch nie dort, interessiert sie auch nicht, welche Aufstiegsrouten es gibt, wie er aussieht. Hauptsächlich ihr Weltbild ist fertig, sie glauben, dass es den gibt, nicht? Ich bin nicht davon überzeugt, dass es so billig ist. War das Schönste in meinem Pfarrdienst, dass ich Gemeindepfarrer sein durfte. Ach, das fehlt mir heute. Deshalb bin ich so glücklich in Ihrer Mitte. Mit sehr vielen Hausbesuchen und persönlicher Seelsorge. Ich habe gerne Menschen nach so einigen Minuten, wenn man gefragt hat, wie geht's, gerne gefragt, wann ist ihnen Gott im Leben begegnet? Und das waren ganz unkirchliche Leute oft. Aber es hat jeder mit Freuden Antwort gegeben und jeder hat eine Geschichte zu erzählen gewusst. Mich hat es immer betroffen gemacht, dass sehr viele erzählt haben, damals in Russland, dem Hungerlager, da habe ich das erste Mal wieder angefangen zu beten und Gott hat mich gehört. Damals, als wir im Luftschutzkeller waren, bei den schweren Angriffen auf Duisburg, lauter solche Situationen, als ich schwer krank war und keinen Ausweg mehr wusste, da war das meine letzte Hoffnung, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir. Und wir sollten auch das nicht lächerlich machen. Die Menschen rechnen mit einem Gott, der in ihr Leben hineinwirken kann, dort, wenn kein Arzt und kein Seelsorger mehr helfen kann. Lieber Gott, hilf! Im Buch Hiob der Bibel, etwa so in der Mitte unserer Bibel, kurz vor den Psalmen, steht ein Wort, das eine große Lebenserfahrung bündelt. Sieh, das tut Gott zwei- oder dreimal im Leben jedes Menschen, dass er sein Leben zurückholt von den Toten. Tut Gott in jedem Leben. Jetzt frage ich Sie, wie oft hat er es bei Ihnen schon gemacht? Wenn ich daran denke, da als ich in jener Winternacht 1970 von Münzingen herunterfuhr, fröhlich, dass ich heim kann, geblendet von einem Auto war und mein Gaspedal durchgetreten habe in meinem schnellen Opel. Und als ich aus dem Blendschatten herauskam, hat die Straße aufgehört. Und ich bin auf die Bremse getreten und durch einen Zaun gekracht und mein Opel ist gestartet wie eine Boeing und dann hat er sich leicht gesenkt und plötzlich war da Wasser. Die einzige Stelle, wo im Seeburger Tal das Wasser gestaut ist. da bin ich hinein wie eine Rakete. Gott hat die 10 Meter Wasser für mich vorbereitet. Die Lücke zwischen den 2 Bäumen. Der Hausmeister vom Haus am Berg kam gelaufen, als ich mich gerade schließlich aus meinem Auto befreit hatte, und hat gesagt, Sie müssen ja 10 Schutzengel gehabt haben. Nein, nicht 10 Schutzengel. 2 oder 3 Mal im Leben tut das Gott, dass er einen Menschen aus dem Tod zurückholt. Als nach einer halben Stunde die Polizei kam, hat sie ins Wasser geschaut. Mein Licht war noch an und die Forellen kreisten wahrscheinlich da im Auto. Und ich habe gesagt, da hat es keinen Wert mehr, da lebt keiner mehr. Und ich stand daneben und habe gesagt, doch, ich war's. Das tut Gott 2 oder 3 Mal in eines Menschen Leben, dass er ihn zurückholt von den Toten. Der lebendige Gott tut große Wunder, deshalb gibt es auch in aller Welt eine Sehnsucht nach Gott. Ich durfte in den Jahren meines Dienstes in der Kirche viel herumkommen. Der Weltchristenheit. Im Jahr 61 als junger Pfarrer von Ulm damals, Delegierter zur Weltkirchenkonferenz in Neu-Delhi. Was war das für eine Welt, die Welt des Hinduismus, des Jainismus kennenzulernen. Die Stelle in Sarnath, da Buddha 600 vor Christus die ersten Jünger gesammelt hat. Ein buddhistisches Kloster neben dem anderen. Ich werde dieses Ja, ein Singsang war es nicht, dieses Schreien der Mönche nicht mehr aus dem Ohr bekommen. Schreien nach Gott. Am nächsten Morgen in Benares bei Sonnenaufgang, die Tausende von Pilger, die beim Sonnenaufgang demütig und voll großer Erwartung in die Fluten des Ganges steigen. O Gott, komm zu mir. Es gibt in allen Religionen ein Sehnen nach Gott. Und nun sollten wir auch das nicht so schnell vom Tisch wischen und sagen, na ja, jeder denkt sich seinen Gott aus, den goldenen Buddha oder den Vishnu im Hinduismus, in den Christen, stellt euch das so vor. Durch unsere Welt und ich denke auch durch unseren Kreis heute Abend geht ein Sehnen nach Gott. Wenn wir doch bloß die richtige Telefonnummer wüssten, die richtige Anrede, das richtige Wort. In dem Buch Hiob, aus dem ich eben gelesen habe, da klagt einmal dieser fromme Hiob. Ach, dass ich wüsste, wie ich Gott finden möchte. Aber gehe ich stracks vor mich, so ist er nicht da. Gehe ich zurück, so finde ich ihn nicht. Verbirgt er sich zur Rechten, so sehe ich ihn nicht. Ist er zur Linken, so schaue ich ihn nicht. Wo ist Gott? Wo ist das Stichwort? Die Nummer meines Arztes, die Nummer der Feuerwehr, die finde ich in meinem Telefonbuch. Wer unter all diesen Göttern ist der wahre Gott? Nun gibt es ja viele Geschichten, die in der Christenheit erzählt werden, sozusagen als Beweis, du, dass der Gott, den wir vertreten, das ist der richtige Gott. Aber das klingt immer so schnell überheblich, nicht? Unser Gott ist der richtige. Ich erzähle dir jetzt gleich was. Aber es gibt natürlich Erlebnisse, die sind so packend, dass es schwer wird, nicht davon zu erzählen. Als wir im Jahr 74 mit einer Gruppe der Württembergischen Landessynode in Tansania waren, besuchten wir die Usambara-Berge, von denen wahrscheinlich die Usambara-Pfeilchen ursprünglich kommen. Oben auf der höchsten Höhe ist die Missionsstation Mlalo. Und da saß die 83-jährige Frieda Wohlraab, die Tochter des ersten Missionars, der 1910 nach Mlalo, damals hieß man es Hohenfriedberg, zur Zeit der deutschen Kolonie, Deutsch-Ostafrika, als der hinaufgekommen war. Sie erzählte uns, Der Vater kam zusammen mit dem Missionar Johansen unten von Tanga auf die Hochfläche. Und als die Träger mit dem Zeltmaterial kamen, die verstanden nicht die Sprache, die dort oben auf den Usambara-Bergen gesprochen wird, sind sie vor den Häuptlingen geführt worden, haben deutlich gemacht, sie wollen ihr Zelt irgendwo aufbauen. Palaver im Häuptlingsrat und schließlich lächelnd sagt der Häuptling, bitte hier unter diesen Bäumen, auf dieser Wiese könnt ihr euer Zelt aufbauen. Was die Missionare nicht wussten, das war in der Vorstellung dieser Chaga-Leute da oben die Geisterbäume, in denen die Seelen der Ahnen wohnten, nach ihrer Vorstellung. Die Überzeugung war, jeder, der an diesen Bäumen vorbeigeht oder in den Schatten dieser Bäume kommt, wird getötet von den Seelen der Vorfahren. Und Wohlrab und Johansen haben ihr Zelt aufgebaut und aus den umliegenden Zweigen ein Kreuz gebildet und das aufgestellt, haben ihre Abendandacht gehalten und sind ins Zelt. Sie haben alle gedacht, am nächsten Morgen regt sich nichts mehr, aber beim Sonnenaufgang sind die aus dem Zelt gekrochen, haben wieder an ihrem Kreuzeszeichen ihre Andacht gehalten. Und da haben die Leute dort oben im Lalo gesagt, bevor der Missionar nur ein Wort der eingeborenen Sprache lernen konnte. Sie haben einen Baum, der ist stärker als unsere Bäume. Das Kreuzeszeichen. Es war der Beginn einer ganz großen Erweckung in Ostafrika, die bis heute anhält. Solche Geschichtchen könnten wir in Fülle erzählen. Aber man könnte immer ein Fragezeichen machen, na ja, das hast du eben so erlebt, aber ob das stimmt, es gibt viele Zufälle. Und deshalb möchte ich mich heute an ein Wort halten, das der Jesus von Nazareth gesagt hat, ist uns überliefert im Buch des Evangelisten Johannes, der mit Jesus besonders vertraut war. Johannes 1 steht dieses Wort, Kapitel 1, Vers 18, vielleicht können Sie zu Hause in Ihren Bibeln aufschlagen. Wir werden ja langsam immer mehr unserer Bibel entwöhnt. Wir kennen gerade bloß noch ein paar Sprüche. Sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Jedes Wort in der Bibel ist wichtig. Johannes 1, 18. Niemand hat Gott je gesehen. Auch von uns niemand. Sie haben, auch ich nicht, nicht? Nur nicht mal Prälaten sehen können. Auch Bischöfe nicht. Niemand hat Gott gesehen, die in Sarnath nicht und die in Lalo nicht. Niemand hat Gott gesehen, unsere germanischen Vorfahren nicht. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es uns verkündigt. Es gibt einen Experten, der uns sagen kann, wer Gott ist, wie Gott zu uns steht, was er will. Das ist der, der in Gottes Welt eingeboren ist. Hier gibt es sicher auch viele Eingeborene. Es gibt nicht bloß in Indonesien Eingeborene. Alle, die hier in Wein geboren sind, Eingeborene von Wein, nicht? Ich bin Eingeborener vom Schwarzwald. Aber in der Welt Gottes, wir sind zwar nett, aber da seid ihr nicht geboren. Einer gehört zur Welt Gottes und ist aus dieser ewigen Welt Gottes zu uns gekommen und hat uns erzählt, wer Gott ist. Das haben natürlich auch Menschen bestritten. Die Bibel erzählt uns das, in den Evangelien. Dass wir gesagt haben, wenn du sagen würdest, ich bin Rabbi, ein Lehrer, ich bin ein großer Meister, würden wir es akzeptieren. Aber du kannst nicht sagen, du kommst von Gott. Sie haben sogar einen Prozess gemacht, diesem Jesus. Und da ging es um diese Frage, nicht, ob er den Tempel abreißt, das haben sie am Schluss alles gelassen, sondern das ist die Frage, ich beschwöre dich, sag uns, bist du der Sohn Gottes? Und Jesus sagt ja. Und sie gesagt, dann brauchen wir gar nicht mehr weitermachen. Wenn dieser Schreinergeselle von Galiläa sagt, dass er was mit Gott direkt zu tun hat, ist eine Beleidigung für Gott. Dann hängen wir auf. Wenn wir auf einen verzichten können, dann auf den. Und sie haben ihn getötet. Und dann hat ihn Gott zurückgeholt. Er hat keinen Goethe zurückgeholt, obwohl wir in unserer Welt mit dem vielen Dreck diesen Dichter, der auf so viel Edles hingewiesen hat, hätten brauchen können. Er hat noch nicht mal den Friedrich von Schiller zurückgeholt, unseren Landsmann nicht. Über den hätten wir uns besonders gefreut. Nicht den Sauerbruch, keinen Arzt, keinen Forscher, nicht den Mahatma Gandhi, nicht den Albert Schweitzer. Die hätten wir alle brauchen können in unserer egoistischen Welt. Diesen Jesus hat er zurückgeholt und hat gesagt, der ist's. Wenn ich einen brauche und wenn ihr einen braucht, den. Verstehen Sie, das ist Testproof, dass er der Sohn Gottes ist. Die Jünger haben es nicht geglaubt. Sie haben eher geglaubt, dass der Jesus, der ihnen nochmal entgegentritt, ein Gespenst ist. Jesus sagt, komm, betastet mich. Gott hat mich zurückgeholt, um deutlich zu machen, ich gehöre zu Gottes Welt. Ich bin der Sohn Gottes. Sie können also ruhig drauf vertrauen auf das, was Jesus sagt über Gott. Dass es Gott gibt, das bezweifelt kaum ein Mensch. Bloß wissen wir wirklich, wie Gott ist? Schon bei den Propheten und den Psalmdichtern, Jahrhunderte bevor Jesus kam, war eine Ahnung. Da war es, wie wenn Gott den Vorhang leicht zurückgezogen hätte. Meine Seele ist ruhig und still geworden bei dir, o Gott, wie ein Kind bei seiner Mutter. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, wird nicht müde noch matt. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Wunderbar. Ich wohne in Ulm in der Adlerbastei. Ein paar Meter entfernt von der Stelle, wo der Schneider von Ulm das Fliegen probiert hat. Wir wissen ja heute, dass er fliegen konnte, oben am Michelsberg. Dort, wo es Aufwind hatte. Aber als der dicke König Friedrich kam, der wollte nicht auf Michelsberg, sondern da an der Donau sehen, nicht? An den Flüssen gibt es keine Aufwinde, sondern Abwinde. Der ganze Flugapparat des Schneiders von Ulm war umsonst, weil es keinen Aufwind hatte. Segelflieger sagen, Bart, nicht? Müssen wir mal sehen, wenn es richtig Segelflugwetter ist, die Segelflugzeuge, die hebt's richtig hoch, die zieht's nach oben. Und das ist das Bild. Ein Adler muss nicht wie ein Sperling mit den Flügeln schlagen. Lebt vom Aufwind. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Was für eine Ahnung schon von Gott. Ich wünsch's Ihnen, auch in der kommenden Woche, in der Sie viele Abwinde erleben, die Sie nach unten ziehen, dass sie getragen sind von den Aufwinden Gottes. Aber es wollten wir ja was von Jesus hören. Wie ist Gott? Ist alles dieses Herrliche vom Alten Testament wird noch überboten von Jesus. Und er sagt es uns so anschaulich. Er formuliert eine Geschichte um die andere, um es uns einprägsam zu machen. Nehmen Sie nur die Gleichnisse. Da heißt nicht, das Himmelreich ist wie ein Hochzeitsfest. Noch nicht mal das Himmelreich, das Reich Gottes, ist wie eine königliche Hochzeit, sondern heißt, ist wie ein König. der seinem Sohn eine Hochzeit macht. Das Himmelreich ist gleich einem Hausvater, der seine Arbeiter beauftragt. Gehen Sie mal den Gleichnissen nach. Es geht immer auf die eine Gestalt. Das Himmelreich ist gleich einem Sämann, der guten Samen aussät. Auf was für ein Ackerfeld? Das würden selbst wir fleißigen Schwaben nicht bebauen, wenn 3/4 unfruchtbarer Boden ist. Felsig, dornig, wenn Wege drüber laufen und bloß hier und dort was aufgeht. Und es sagt Jesus, so wie es in Wein und in Ulm ist, dass 3/4 in die Binsen geht, in die Hecken, keine Chance hat, Frucht zu bringen, macht dieser göttliche Sämann weiter. In Wein und in Ulm und in Biberach, durch die Jahrhunderte. Er gibt nicht auf, so ist Gott. Nehmen wir ein anderes Beispiel von den großen Gleichnissen, die Jesus erzählt hat. Wir sprechen immer von der Geschichte vom verlorenen Sohn. Da ist das Gleichnis vom Vater. Oder eine Sohn sagt, Vater, ich hab satt bei dir zu sein. Gib mir, was mir zusteht von deinem Erbe. Ich kann nicht warten, bis du abkratzt. Und der Vater gab ihm das Gut. Und er geht weg, der Junge. Das ist doch meine Geschichte. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber es ist meine Geschichte. Was hat Gott mir in Güte gegeben, der himmlische Vater, an Gesundheit, an Lebenszeit? Von meinen Vettern und Onkeln sind so viele im Krieg geblieben und ich darf demnächst 60 werden. Was ist das für eine Chance? An Möglichkeiten des Arbeitens, an Freunden. Was hat Gott uns gegeben, dass wir Urlaub erleben können? Über 40 Jahre Frieden, das hat es in Europa ganz selten gegeben. Gott gibt in Fülle. Bin ich auch einer von denen, der satt hat, mit Gott in Verbindung zu treten? Wenn ich einen Bibelabschnitt gelesen habe, morgens, manche Leute lesen ja die Herrnhuter Losungen, gerne, als kurze Hausandacht. Wie ist es, wenn man sie mittags fragt, was war heute Morgen das Wort Gottes, wüssten sie es noch? Vom unbedeutendsten Telefonanruf, den Sie morgen kriegen vom Kohlenlieferanten, würden Sie es noch wissen, nicht? Warum ist das so, dass mir Gott so gleichgültig ist? Dass, wenn stilles Gebet ist und der Pfarrer ein bisschen lang braucht, bis er sich wieder rumdreht, wir denken, wie lange macht er es denn heute, weil mir schon gar nicht mehr einfällt, was ich beten soll. Wir laufen doch lieber von Gott weg. Wir wollen gar nicht von anderen reden, von uns, als dass wir in seiner Nähe sind. Und Gott gibt das Gute. Er teilte ihnen das Gute. Und dann entdeckt plötzlich einige Zeit später der junge Mann, dass alles weg war. Das ganze Geld, die Freunde, das allein dasteht. Nichts mehr hat, dass ihm alles zwischen den Fingern zerronnen war, wie Sand, der zwischen den Fingern durchgeht. Seitdem ich ins Alter gekommen bin, frage ich mich manchmal, was ist eigentlich geblieben von all dem, was ich geschafft habe, von all dem, was ich gewollt habe, von meinen Plänen für meine Familie, für meine Kinder. Das ist doch eine Geschichte, die Jesus erzählt, in der wir uns dauernd vorfinden können. Das Leben ist nur vorbeigesurrt. Und was habe ich eigentlich? Und wenn Sie in meinem Grab sagen, er hat sich gemüht und eingesetzt, dann werden genügend andere dastehen und sagen, ich habe ihn auch anders kennengelernt, den Chefbuch. Was bleibt denn? Es bleibt, dass dieser junge Mann einen Gedanken hat, der Vater. Und wenn ich bloß noch bei ihm kleiner Angestellter bin, wenn ich nicht mehr in Sohnesrecht hineinkomme, mein Vater hat Brot für die Fülle, ich will zu ihm gehen, sagen, Vater, ich habe alles falsch gemacht, vergib mir, gib mir noch mal eine Chance. Und als er noch ferne war, sah ihn sein Vater und er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und dann darf der junge Mann seine besten Kleider umgeben mit dem neuen Gewand, mit dem besten Gewand, das der Vater gibt, gibt ihm einen Ring an die Hand. Schlachtet das gemästete Kalb, mein Sohn ist zu Hause. Liebe Freunde, so ist Gott. Doch die Frage nicht, ob wir an Gott glauben, sondern ob das unser Leben verändert. Auch wenn wir jeden Sonntag in der Kirche sind, ob wir nochmal schwäbisch gesagt neuen Sugar kriegen. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater gehen, ganz neu. Ich will neu anfangen mit dem Beten. Der Vater, der Sie und mich versteht, nehmen Sie nur das große Gebet Jesu vom Vater, dass wir oft so gedankenlos beten. Vergib uns unsere Schuld. Mein Leben hat eine Spur, nicht von guten Werken, sondern wo ich Menschen enttäuscht und verletzt habe. Eine Spur von verpassten Chancen. Vergib uns unsere Schuld, das kann der Vater. Und erlöse uns vom Bösen. Wenn ich das tun muss, was ich gar nicht tun will, wenn die Bilder über mich kommen, die Lust. Wenn ich wie mit tausend Stricken an das gebunden zu sein scheine, was mich nach unten zieht, darf ich den Vater bitten, erlöse mich vom Bösen. Und halt mich heraus von der Versuchung. Bewahr doch mich vor mir selber. Ha, das sind Gebete. Sie dürfen am Vater unser entlang machen. Beten Sie heute abends Vater unser. Und überlegen, was in jedem Abschnitt eigentlich jetzt aus Ihrem Leben hineingehört. Bei der Schuld, bei der Versuchung und sagt, Vater, der Jesus hat das verlässlich gesagt, dass ich dir es hinlegen kann. Soll doch in unserem Leben etwas anders werden. Dass es nicht langsam auspendelt, wie bei so vielen Menschen. Die Sehnsucht des schwäbischen Menschen ist ja die höchste Sehnsucht, dass man gesund sterben dürfen. Dass man also nicht krank sind, ganz plötzlich dann irgendwann mal. Der Vater hat mehr bereit. Sein ist das Reich und die Kraft. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Da ist wichtig, dass wir einmal da sind, viel wichtiger als dass wir heute Abend hier sind. In der Herrlichkeit Gottes in Ewigkeit. So ist Gott. Ich darf Sie bitten, dass Sie heute Abend noch einmal ganz neu zu Hause diesen Vater anrufen. Er ist eigentlich der Vater Jesu Christi. Aber Jesus sagt, ihr dürft mit mir, dafür habe ich gesorgt, dass ihr so vertrauensvoll ihn anrufen dürft. Bitten, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht, auch in unseren Familien, in unserem Volk, dass sein Name geehrt wird durch uns zuerst und dass wir einmal heimkommen
zu Gott. Und heute anfangen zu sagen, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Wir wollen sitzen bleiben und beten. Herr, hilf uns zu solch einem heiligen Wollen, dass wir nicht automatisch meinen, sei schon alles recht, weil wir ja mit dir, Gott, rechnen. Und weil du uns nicht gleichgültig bist, sonst wären wir heute Abend nicht hier. Gib uns einen Hunger, dass wir heimkommen zu dir, neu anfangen mit dir. Danke, dass du uns rufst. Und dass in deinem Wort steht, ich strecke meine Hände aus den ganzen Tag. Jetzt dürfen wir heimkommen, weil du uns schon entgegengelaufen bist. Amen.